Unser Thema gleich hier im Deutschlandradio Berlin um kurz nach 2:30. Vorher sind wie immer Sie dran mit Ihrem Kulturtipp. Was möchten Sie den anderen Hörern von Deutschlandradio ans Herz legen, weil Sie es selber so beeindruckt hat? Bücher, Konzerte, Ausstellungen, was auch immer. Rufen Sie uns an jetzt unter 0800 22 54 22 54. Dann gehen Sie hier mit Ihrem Kulturtipp live auf Sendung. Nochmal die Nummer 0800 22 54 22 54. So, und in den nächsten knapp 20 Minuten haben wir erst einmal eine Empfehlung für Sie. Musik zum Lesen, wenn man so will. Es geht um ein Buch zu einem Thema, das so klingt.
Money, my little money, money. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, será de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Maní, manicero, maní, maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurucho de maní. Que caliente y rico está, no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes decir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Me voy, ¿eh? ¡Ah! ¿Cómo?
Money. El Manicero Bobby Carcassés war das, ganz klar. Es geht um kubanische Musik jetzt hier in der Galerie von Deutschlandradio Berlin. Dazu ist nämlich jetzt ein voluminöses Buch erschienen. Alles in meinem Dasein ist Musik, heißt es, kubanische Musik von Rumba bis Techno. Alles in meinem Dasein ist Musik ist natürlich ein Zitat von dem Dichter Nicolás Guillén, und der Musikkritiker und Kuba-Kenner Wolfgang König ist jetzt hier bei mir. Um zu erklären, ob das wirklich so ist, ist Musik in Kuba wirklich so viel wichtiger als in anderen Nationen?
Kann man schon sagen. Das hat zum Teil auch was damit zu tun, dass die kubanische Kultur sehr stark von der afrikanischen Kultur geprägt ist, und in Afrika gehört Musik, gibt es praktisch keinen Lebensbereich, zu dem es nicht die entsprechende Musik gibt. Aber auch generell kann man wirklich sagen, dass das in der ganzen, sozusagen über die letzten 200-300 Jahre schon Musik im Alltagsleben der Kubaner eine sehr große Rolle spielt. Auch in den Städten, wo dann, wenn man irgendwie mal Zeit hat, man sich zusammensetzt und einfach eine Rumba spielt. Auch deshalb, weil sozusagen das Angebot der Medien nicht ganz so toll ist und man deshalb auch aktiver Musik macht als in anderen Ländern.
Es ist ja so, dass inzwischen die kubanische Musik auch auf dem Rest der Welt eine immer größere Rolle spielt. Dazu jetzt dieses Buch. Für wen ist dieses Buch? An wen richtet sich's und was steht eigentlich drin?
Das richtet sich an ein sehr breites Publikum, an Leute natürlich, die sich für kubanische Musik interessieren, sei es nun, weil sie eben die Buena Vista Alben gehört haben und jetzt mal wissen wollen, was es sonst noch so gibt in Kuba. Auf der anderen Seite selbst Musikwissenschaftler werden da noch neue Dinge drin finden. Es ist ein Sammelband herausgegeben vom Journalisten Thorsten Esser und dem Musikwissenschaftler Patrick Fröhlicher, und die haben sich für jeden der behandelten Themenbereiche eigentlich so den Experten gesucht, der oder die dann was darüber geschrieben hat. Das sind zum großen Teil kubanische Musikwissenschaftler, die eben Spezialisten für die jeweiligen Themen sind. Aber es geht ja auch um kubanische Musik in anderen Ländern, wo man sich dann aus den entsprechenden Ländern auch Autoren gesucht hat.
Bevor wir zu den anderen Ländern kommen, ist auch ein sehr interessanter Punkt, mal zurück zu Kuba selber. Wichtiger Teil in diesem Buch ist die Kulturpolitik. Das ist ja kein ganz unproblematisches Thema.
Nein,
im revolutionären Kuba.
Klar, deshalb stammt dieser Abschnitt auch vom Co-Herausgeber Thorsten Esser, weil der sich auch dachte, naja, wenn das ein Kubaner schreibt, wer weiß, was dann das unter Umständen an Konsequenzen für den hat. Und es ist eine relativ umfassende Analyse von kubanischer Kulturpolitik seit 1959. Vorher gab es sowas wie Kulturpolitik in Kuba eigentlich nicht, weil sowohl die Kolonialverwaltung als auch die kubanischen Regierungen während der ersten 60 Jahre der Unabhängigkeit sich eigentlich für Kultur nicht wirklich interessiert haben. Und unter der Regierung Castro wurde dann innerhalb von 3 Jahren der Analphabetismus beseitigt. Es wurde ein System von kostenlosem Musikunterricht eingeführt, vom Schulniveau sozusagen bis zum Universitätsniveau. Es wurde
gefördert, gleichzeitig natürlich aber auch wahrscheinlich kamen sofort auch die Repressionen, auch kann ich mir vorstellen.
Vieles wurde gefördert. Dann natürlich, klar, wie es auch in der DDR zum Beispiel war, sowas wie Jazz oder Rock wurde lange Zeit sehr schiel angeguckt als Musik des Klassenfeindes gesehen, der ja sozusagen in Kuba direkt vor der Haustür war. Wobei dann die entsprechenden Musiker genauso auch argumentiert haben, wie eben in Osteuropa zum Beispiel, indem sie eben gesagt haben, ja, aber Jazz zum Beispiel, das ist doch nicht die Musik der Imperialisten, das ist die Musik der unterdrückten Schwarzen in den USA. Und so hat man das dann doch wieder irgendwie hingekriegt. Mittlerweile gibt es auch in Havanna ein John Lennon-Denkmal und die Beatles sind überall präsent.
Musik des Klassenfeindes, gutes Stichwort, Rock'n'Roll. Hätten wir in Deutschland einen Mann, der das idealtypisch verkörpert mitsamt seiner Tolle, das ist Götz Alsmann. Der kommt überraschenderweise auch in diesem Buch zu Wort und auch er ist ein großer Fan kubanischer Musik. Was sagt der denn darüber?
Ja, so überraschend ist es eigentlich nicht, weil er sich mit lateinamerikanischer Musik sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Und er hat sich vor allem auch beschäftigt mit dem Einfluss lateinamerikanischer Musik auf sozusagen die deutsche Populärmusik. Und dieser Einfluss, der geht sehr weit zurück. Also bis 1900, wo, das wusste ich auch nicht, er erzählt das in dem Buch, dass Kaiser Wilhelm den Tango verboten hat, weil das irgendwie für damalige Verhältnisse in Ordinäres ausartete oder so.
Götz Alsmann, also ein profunder Kenner der Latino-Musikgeschichte in Deutschland und natürlich auch ein Macher. Wir hören ihn jetzt mit dem Mambo-Mann.
Er ist so gut. Seht nur, wie er geht, wie er sich bewegt und sie dann flach legt. Kennen Sie den Mambo-Mann? Direkt aus Kuba. Schmeißt sich an die Damen ran. so kann es nur er. Schauen Sie, wie er tanzen kann, der Mann aus Kuba. Alle Frauen stehen schon an, sie wollen noch mehr. Die Damen weinen, wenn sie ihn sehen, sie sind mehr Schurke vor Glück. Sie streuen Blumen und schwenken Fähnchen, für keine gibt's ein Zurück. Großer Gott, der Mambo-Mann, schon wieder eine, schmiegt sich ganz eng an ihn ran und lässt es geschehen, geschehen. Mambo! Schulge vor Glück. Sie streuen Blumen und schwenken Fähnchen, für keine gibt's ein Zurück. Großer Gott, der Mambo-Mann, schon wieder eine, schmiegt sich ganz eng an ihn ran und lässt es geschehen, geschehen, geschehen. Sie lässt es geschehen, geschehen, geschehen. Sie lässt es geschehen, geschehen, geschehen. Sie lässt es geschehen, geschehen, geschehen.
Der Mambo-Mann Götz Alsmann war das auch einer von denen, die zu Wort kommen in dem Buch Alles in meinem Dasein ist Musik. Kubanische Musik von Rumba bis Techno, erschienen im Wer Wird Verlag in Frankfurt. Der Musikkritiker Wolfgang König dazu nach wie vor hier im Studio von Deutschlandradio Berlin. Also, kubanische Musik hatte immer schon auf Deutschland ausgestrahlt. Wann hat das begonnen?
Das hat so in den 20er Jahren angefangen, als auch so der Jazz langsam nach Deutschland kam. Wobei man sagen muss, dass sich die Deutschen dann natürlich mit den einzelnen lateinamerikanischen Stilen nicht so richtig auskannten. Da wurde dann locker alles irgendwie in einen Topf geworfen, bis in die 50er Jahre hinein. Also, wo dann auch Katharina Valente sang, Tipi Tipi Tepso beim Calypso, sind dann alle wieder froh. Ja, das ist mexikanisch, als ob Mexiko irgendwas mit Calypso zu tun hätte. Ja. Der eigentlich aus Trinidad kommt, oder wie gesagt, kubanische. Man versetzte den Samba nach Kuba und ähnliches. Also das nahm man alles nicht so genau.
Geografische Feineinstellung kam dann später. Wie war das eigentlich in der DDR? Ich meine, das war ja dann Brudervolk der Kubaner. Der
ja, es gibt auch ein spezielles Kapitel, das sich damit beschäftigt. Das ist leider so ein bisschen der Wermutstropfen bei dem Buch, wie mir auch die Autoren gegenüber eingestanden haben, dass der Text nicht so ausgefallen ist, wie sie sich eigentlich erhofft hatten. Den hat Guido Bimberg geschrieben, ein Musikwissenschaftler aus der DDR, der aber sein eigenes Wirken da sehr ausgiebig und im Originaltext, wie mir gesagt wurde, noch ausgiebiger dargestellt hat und die musikwissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Kuba und der DDR ganz gut darstellt, der aber kaum was darüber schreibt, inwieweit kubanische Musik in der DDR eigentlich präsent war. Und das war, muss man leider sagen, einigermaßen jämmerlich. Mhm. Da gab es ein jährliches Schlagerfestival in Dresden, wo meistens auch irgendwie ein Kubaner dabei war. Dann gab es das Festival des politischen Liedes, wo immer irgendwie Kubaner dabei waren, was auch damit zu tun hatte, dass die Macher des Festivals halt ein Herz dafür hatten und da zum Teil auch sehr gute Leute herholten. Ansonsten war kubanische Musik in der DDR kaum präsent und es gab auch kaum kubanische Platten in der DDR zu kaufen, was die Kubaner auch ein bisschen geärgert hat und die Fans kubanischer Musik in der DDR. Aber es war halt nicht so weit her damit.
Aber eins haben die DDR und Kuba natürlich trotzdem miteinander zusammen, dass die besten Kräfte im Zweifel immer abhauen. Wie ist das mit dem Aderlass an kubanischen Künstlern behandelt? Sind da sehr viele, die ins Exil gegangen
sind? Es sind sehr viele, die ins Exil gegangen sind, was auf der anderen Seite auch so dem Nachwuchs ein bisschen wieder die Chance gegeben hat, der dann in die frei gewordenen Stellen sozusagen nachrücken konnte. Aber das ist natürlich ein Prozess, der bis heute anhält. Also gerade vor jetzt noch nicht mal zwei Wochen hat sich praktisch die gesamte Besetzung der Show Havana Night hat beschlossen, nicht nach Kuba zurückzukehren. Das sind über 40 Leute. Und das ist schon ein Aderlass, der sich bemerkbar macht. Aber es gibt in Kuba so unglaublich viele gute Musiker eigentlich, dass man sagen kann, dass immer wieder Leute nachwachsen. Vielleicht, man könnte eigentlich sagen, dass viel zu viele Musiker ausgebildet werden.
Aber wie ist denn das, diese Musik, die dann aus dem Exil gemacht wird, zum Beispiel in Miami oder in New York oder... Bei Miami fällt einem natürlich sofort Gloria Estefan ein, die ja sehr viel Medienpräsenz hat. Ist das dann eigentlich noch kubanische Musik im eigentlichen Sinne? Im Sinne dieses Buches zumindest?
Ja, kann man schon sagen. Also es wird ja auch kubanische Musik in Finnland gemacht oder in Japan oder so. Also es ist halt exilkubanische Musik, wobei es auch dann Musiker gibt, die im Exil leben und die dann doch hin und wieder nach Kuba zurückkommen und dort sogar also sozusagen gemeinsame Projekte machen. Es hat, also das war ja lange Zeit unmöglich, weil das waren dann die Verräter, die gegangen sind, die man auch nicht zurückließ. Ja. Aber so seit, sagen wir mal, 94, 95 gibt es auch in steigendem Maße Musiker, die im Exil leben, die dann zu Festivals oder sonst wo nach Kuba zurückkommen und da auftreten und was dann mittlerweile auch einigermaßen okay ist.
Was wir hier bereits gehört haben, war, sagen wir mal, die sehr weltliche Seite der kubanischen Musik. Nun ist aber in Kuba ja auch zu beobachten, dass seit dem Einbruch dieser ökonomischen Krise auch eine sehr starke Rückwendung zur Religiosität stattfindet und zwar zu den afrikanischen Kulten. Schlägt sich das auch in der Musik nieder?
Ja, auch zum Katholizismus. Der Papst war ja auch in Kuba, aber natürlich die afro-kubanischen Religionen, die haben sehr großen Zulauf und afrokubanische Religionen funktionieren nur über Musik, weil man nur über die Musik zu den Göttern Kontakt aufnehmen kann. Und es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe von Platten, wo diese alten Songs, die nur mit Trommeln begleitet wurden, modern arrangiert worden sind. Zum Beispiel von der Gruppe Synthesis, die wir jetzt noch gleich hören werden.
Lengua, a su quiere me llevará lengua, que lengua.
Synthesis aus Kuba waren das. Und im Studio war der Musikkritiker Wolfgang König, denn wir haben gesprochen über das Buch Alles in meinem Dasein ist Musik. Poetischer Titel, kubanische Musik von Rumba bis Techno. Thorsten Eser und Patrick Fröhlicher haben das herausgegeben. Erschienen ist es in der Bibliotheca Iberoamericana im Verwirrt Verlag Frankfurt am Main. Das Buch hat 642 Seiten und die kosten 36 Euro. Unbedingt eine Empfehlung. Und wir kehren jetzt musikalisch so langsam mal wieder in die Heimat zurück, nach Berlin. Von dort kommt Kater Toni, eine junge Frau, hat in diesem Sommer ihr Debütalbum herausgebracht. Gegen die Zeit hieß das, und daraus jetzt die neueste Single-Auskopplung Stern.